Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet hier zu einem weiteren munteren Game Talk. Heute blicken wir wieder zurück auf ein bzw. zwei bzw. drei, je nachdem wie man es zählt, etwas ältere Spiele und nicht irgendwelche. Es sind meine Lieblings-RTS, Real-Time-Strategy-Spiele. Teilweise, wenn nicht sogar Lieblingsspiele überhaupt oder zumindest da oben irgendwo in der Top 3. Also das soll schon mal was heißen. Worum soll es heute gehen? Es geht um die Spielereihe Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde oder The Lord of the Rings, The Battle for Middle-Earth. Jeweils eins. Dann gucken wir noch ein bisschen auf den zweiten Teil und dann werden wir natürlich auch noch die Erweiterung des zweiten Teils ansprechen. Und wie immer bin ich nicht alleine hier im Game Talk. Ich darf zwei bekannte Stimmen hier begrüßen. Zum einen den Butch. Hi Butch.
Hi Joey.
Und wenn es irgendwie Herr der Ringe im Titel heißt, eigentlich schon fast gesetzt, der Wolfi. Hi.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich wieder da sein kann.
Bevor ich es vergesse, die Shownotes, die findest du wie immer in der Beschreibung, direkt bei dir in der App oder dann im Web gametalk.fm/Schlacht um Mittelerde. Wir erinnern uns zurück, das war zur Zeit, in der die Herr der Ringe Trilogie gerade noch so aktuell war, gewesen ist. Wolfi, hilf uns, wann kam der letzte Herr der Ringe Film?
Also die Rückkehr des Königs war 2003. Da ist ja dann das Return of the King Game zeitgleich rausgekommen und da haben sie dann gleich angekündigt, nächstes Jahr, also quasi statt dem nächsten Herr der Ringe Film, gibt's dann Battle for Middle-Earth. Also es war irgendwie so dieses perfekte Weiterführen vom Hype, solange man noch nicht gewusst hat, ob es überhaupt jemals einen Hobbit-Film geben wird.
Ist ja interessant. EA hat sich die Lizenz gesichert und da war für eine Weile jedes Spiel von EA. Mhm. Unterdessen gibt's andere, die Herr der Ringe Spiele gepublished haben. Ich erinnere mich noch, ich habe mal ein kleines, tolles Spiel bekommen, das war Hobbit.
Das war das nicht auf der Lizenz basierende Hobbit, oder?
Genau,
also
ja.
Quasi, wo sie nur die Buchlizenz gehabt haben.
Ja, der Herr der Ringe Online basiert auch nur auf der Buchlizenz, entsprechend sehen da die Charaktere anders aus.
Aber im Vergleich dazu wäre zum Beispiel Shadow of Mordor, ist glaube ich von Monolith Studios, glaube ich, gemacht.
Warner also Bros. Ist dahinter.
Na ja, gut, Warner Bros. Ist dahinter wegen der Lizenz, oder?
Genau.
Aber die haben quasi auch wirklich die Skins aus dem Film und so. Also es ist nicht so wie eben dieses Hobbit-Spiel, wo quasi wirklich nur die Tolkien-Lizenz ist, sondern wirklich die Skins. Und EA hat da irgendwie damals das Monopol, glaube ich, gehabt. Das war irgendwie so dieses Argument, dass die Spiele machen, die halt so ausschauen wie der Film. Teilweise auch, ich weiß nicht, im Deutschen war mit den Synchronsprechern vom Film, aber es hat auf jeden Fall ein irrsinnig gutes Feeling gehabt. Du hast dich wirklich gefühlt, sowohl bei Return of the King als auch bei Battle of Middle-Earth, als würdest du quasi wirklich in Mittelerde sein.
Einige dieser EA-Titel zu Herr der Ringe sind wirklich gut. Also auch nicht nur Schlacht um Mittelerde, welches wir heute besprechen werden, sondern auch die anderen Hack-and-Slay-Titel. Wie hießen die nochmal?
Die Rückkehr des Königs und die zwei Türme.
Genau.
Genau, die waren auch nicht schlecht. Für Filmlizenzspiele durchaus passabel, bis sogar sehr gut.
Also, dann nehmen wir doch gleich hier den ersten Teil, von EA entwickelt, von EA gepublished. Kurz vorweg, das Ding kam vor mittlerweile 13 Jahren, so ungefähr. Es kam 2004 raus, Ende 2004 im Dezember. Bevor wir dann mal gegen Ende noch anschauen wollen, ja, die Lizenz, was hat das vielleicht beigetragen, wie wichtig war die, steigen wir am besten gleich mal ein mit Gameplay. Was damals für das Franchise oder für die Lizenz wichtig war, im Gegensatz zu Spielen, die man schon kannte, das hier ist ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Spiel. Man spielt also nicht einfach einen Charakter, den man irgendwie kennt aus dem Film. Nein, man spielt ganz viele, also ganz klassisches Echtzeitstrategie-Gameplay. Ich habe meine Ressourcen, von denen gibt es hier übrigens nur eine. Mit denen baue ich dann Gebäude und in den Gebäuden entwickle ich dann Upgrades und lasse da Einheiten raus. Und mit den Einheiten gehe ich dann zum Gegner rüber und hau den kaputt. Soweit so gut, ganz klassisch. Wir hatten vier Fraktionen, alle bekannt aus den Filmen. Mordor, Isengard, die zwei Bösen, und dann Rohan, Gondor, die zwei Guten. Aber natürlich konnte man auch gut gegen gut spielen, beliebige Kombinationen natürlich, dann im Multiplayer, ganz klar. Was man hier auch schon kannte seinerzeit, waren Helden. Leute, die Warcraft 3 gespielt haben, die kennen das. Man hat normale Einheiten und dann noch Heldeneinheiten. Das gab es hier dann auch wieder. Natürlich enorm passend mit den Helden, die man aus den Filmen kannte. Liegt natürlich auf der Hand. Was hier aber noch ein bisschen speziell war, bevor wir den Elefanten im Raum ansprechen, hier kamen nicht einzelne Einheitentypen raus, meistens, sondern wenn man so normale Bogenschützen, Reiter, Krieger erstellt hat, dann kamen die gleich in Horden. Das war natürlich ganz hübsch, hat einfach dann nach viel mehr ausgesehen, hat dann natürlich entsprechend die großen Schlachten, so gut wie das damals möglich war, dann ein bisschen besser eingefangen, mit halt einfach viel mehr Bodies auf dem Screen.
Gibt ja eine kleine Parallelität zum Film. Peter Jackson ist ja wirklich da revolutionär vorgegangen, indem er CGI genutzt hat, um nicht nur die Schlachtenreihen einfach zu erweitern, sondern eben auch einzelne Figuren im Hintergrund in der Ferne mit einer eigenen Intelligenz kämpfen zu lassen. Also die haben sich meistens dann realistisch bewegt, die Orks in der Ferne im Film.
Ja, das war die Massive Engine, hat das geheißen.
Genau, ja.
Eine coole Idee. Ich wusste nicht, dass er da Pionier war. Klar, natürlich das ganze Genre im ersten Moment denkt man nicht so dran, aber mit all den Schlachten in den Filmen, es bietet sich irgendwie halt super an. Hat mir auch entsprechend gut gefallen. Aber den Elefanten im Raum, ich habe ihn schon angetönt, was Battle for Middle-Earth, also die Schlacht um Mittelerde 1, ausgezeichnet hat im Vergleich zu den Spielen, die man halt schon kannte, war, man hatte feste Bauplätze. Ich konnte also nicht hier Gebäude so auswählen und dann irgendwo auf der Karte platzieren. Nein, ich hatte feste Slots, die habe ich angeklickt und dann konnte ich wählen, was will ich da bauen. Oder anders, jeder wusste dann schon, wo der andere ist und wo der baut. Man wusste halt einfach nicht, was. Das spaltet die Spielerschaft, ich würde meinen, noch bis heute. Und jetzt möchte ich doch mal von euch wissen, wie hat das auf euch gewirkt? Hat euch das gefallen?
Ich finde das wirklich ein interessantes Element. Und das sage ich auch als ein großer Fan von Strategiespielen wie Anno, wo das ja das komplette Gegenteil ist, wo quasi jede kleinste Baufläche manuell gelegt wird. Ich denke, das ist eben das Schöne an Battle for Middle-Earth 1 ist, dass es so eine Reinform eines arcadigen Strategiespiels ist. Also das Spiel ist wirklich auf Speed ausgelegt. Eine Partie kann durchaus nur 10, 15 Minuten gehen, dann ist sie schon durch.
Mhm.
Das ist an sich eine interessante Kombination. Ich frage mich nur, ob das eigentlich zu dem Herr der Ringe-Setting so gut passt, wo ja auch die Schlachten immer sehr episch und lange angedauert haben, aber nicht einfach in einem kurzen Eroberungszug beendet waren.
Was mir daran gefallen hat, war durch diese Platzierung von den einzelnen Dingen, da hat's halt, ich meine, ja, du bist am Anfang zu deiner Homebase gekommen, da hast du halt eigentlich, ja, entweder hast du die ganz große Homebase oder die mittelgroße gehabt, hast du halt irgendwie 6 Felder, waren das, glaube ich, oder bei der großen waren es 10, auf jeden Fall viel. Und dann hat es immer diese kleinen Dreier-Kombis gegeben. Und was dann wirklich war, man hat sich wirklich überlegen müssen, okay, wenn ich da jetzt mit meinen Reiter von Rohan irgendwo hinreite und ich habe da so eine Dreierbase, will ich da jetzt wirklich einen meiner drei, also 30% der Effizienz dieses Ortes dafür opfern für einen Wachturm oder einen Heilbrunnen oder gehe ich auf Risiko und baue einfach 3 Farmen?
Ja.
Und das Coole war, dadurch ist für mich ein bisschen so Herr der Ringe-Feeling schon sehr wohl aufkommen, weil es dann dieses, okay, ich bin da mit meinen Reitern vorgerannt und ich habe eine Befestigung gehabt, aber großteils waren das dann nur so vereinzelte Farmhäuser, die Ressourcen produzieren. Und dann werden die natürlich angegriffen und dann musst du, oh Gott, komm zur Hilfe. Und dann kannst du, ja, Reiter von Rohan, rückt aus und bekämpft diese bösen Urukai, die da die armen Farmer quasi töten oder sowas. Oder du ziehst dich eben zurück hinter deine Mainbase, die ja automatisch die Wand hat. Also ich habe es irgendwie cool gefunden, dass man durch diese Locations immer gezwungen war zu entscheiden und nicht sagen kann, ich bewege mich da jetzt so Raupen-Style nach vor, baue da 27 Türme und eine Mauer herum um diese 3 Häuser und dann geht's zur nächsten Base. Sondern man hat da eigentlich, war immer recht unsicher und hat eigentlich immer schnell über die Map rennen müssen, wenn man alles behalten will. Oder man hat spekuliert und hat gesagt, na, ich baue das jetzt hin und wenn es überrannt wird, mein Gott, aber bis dahin produziert es mehr Ressourcen.
Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, damit hast du schon ausgeführt, was ich angetönt habe. Man startet in einer Base mit einer fixen Anzahl Slots. Da sei zu erwähnen, die bösen Fraktionen, die haben mehr Bauplätze, dafür keine Mauer. Die guten, das heißt Rohan und Gondor, die haben Mauern. Plus, wie du schon angesprochen hast, es gibt Außenposten. Das kann ein einziger Bauslot sein. Da kann man dann ein Ressourcengebäude draufbauen. Oder es gab dann bis schon Dreier, ja, oder noch mehr Außenbasen mit noch mehr Plätzen, ich sag's mal so, wo man dann halt sich noch größer dann verbreiten konnte über die Map. Und ja, genau wie du schon gesagt hast, da halt die Slots limitiert sind, muss ich mir überlegen, wie viele Ressourcengebäude, wie viele Einheitengebäude, welches Einheitengebäude. Einheiten werden ja teilweise in verschiedenen Gebäuden erstellt. Ich muss mich also entscheiden, will ich lieber Kavallerie, will ich vielleicht Fußsoldaten, will ich Monster. Es bringt halt noch so ein Ressourcenmanagement rein, außerhalb der typischen Ressource, sondern die Gebäudeplätze sind da halt auch eine Ressource. Und das fand ich persönlich auch echt spannend. Und auch mal schön abwechslungsreich, so im Vergleich zu dem, was ich schon kannte, Age of Empires, Warcraft, Starcraft und so weiter.
Durch diese Bauplätze akzentuiert sich das Spiel ganz klar. Also wenn man zum Beispiel in einer Gruppe spielt, ist immer ganz klar vorgegeben, wohin man ziehen muss, wohin man gemeinsam zieht und wo man Unterstützung braucht. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Spiel, diese Einfachkeit, auch einsteigerfreundliche Art des Spiels. Ich erinnere mich noch, ich habe das Spiel, das ist vielleicht auch eines der Spiele, der ersten Spiele, die ich online gespielt habe, von Anfang an instinktiv verstanden. Und ich konnte auch sehr gut mit zufälligen Partnern spielen.
Ja.
Weil das Spiel einfach so eine klare Struktur hat.
Ja, man wusste, ich bin hier, du bist da, da müssen wir verteidigen, ich habe hier meine fixe Base quasi.
Ja, und man braucht einfach in diesem Spiel nicht so irgendwie in die Bücher zu gehen und wirklich schwierige Grundsätze des Strategiespiels durchlesen, sondern man kann gleich loslegen. Ja. Ich glaube, es gibt kaum andere Spiele, die das so gut schaffen wie Schlachten mit Leere.
Es ist definitiv schnell zu erlernen, ja.
Ja, und es war auch wirklich immer sehr simpel. Da muss man es wirklich das Design, also alle Upgrades, die quasi möglich waren, das war alles recht intuitiv, weil das sofort in so einem kreisförmigen Ding immer aufgepoppt ist. Also du hast nicht zum Beispiel bei Age of Empires, ich hab mir das Regelbuch nie durchgelesen, aber einfach nicht gecheckt, wie man hochleveln kann durch die Zeit und habe mich immer gefragt, warum der Gegner dauernd mit Armbrustschützen kommt und ich nur meine Milizsoldaten habe. Und bei Battle for Middle-Earth ist es extrem intuitiv vom Lernen. Also es gibt jetzt keine grob verschachtelten Dinge, bis dass man draufkommt, was man braucht. Das ist echt angenehm.
Ich denke, beim Gameplay, bevor wir da weitergehen müssen, waren noch zwei Dinge etwas detaillierter erwähnen. Das wären zum einen die Helden. Ich kann das relativ schnell abhandeln. Wir haben da berühmte Figuren aus den Filmen, also Einzeleinheiten, die eine Person, die man rekrutieren kann, auch verteilt auf die passenden Fraktionen. Die sind etwas teurer, sind logischerweise stärker, leveln auch auf. Das können übrige Einheiten auch, aber da ist es wichtiger, weil die Helden, die haben Spezialfähigkeiten, so eine Art Zauber, die teilweise erst mit höherem Level unlocked werden. Helden, ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen. Wir haben da den Gandalf, wir haben den Aragorn, wir haben da den Lurz, wir haben den Saruman. Solche Charaktere, die man halt einfach kennt, fand ich irgendwie recht cool. Die geben dem Ganzen noch einen hübschen Touch. Und bevor es ja vergessen geht, es geht immer mal ein bisschen unter, aber eigens für die Serie und auch recht wichtig dann im Gameplay, es gab auch Zauber. Und wie hat man die bekommen? Indem man Gegner getötet hat, hat sich so eine Bar, ich sag jetzt mal, aufgeladen und dann aufgelevelt. So, für jedes Level quasi hat man einen Punkt bekommen. Die Punkte konnte man dann in einem Zauber-Tech-Tree frei von Gebäuden einfach separat ausgeben und sich Zauber kaufen. Und die Zauber, die konnte man dann auf die Map anwenden. Und die hatten dann so eine Regenerationszeit und nach einer gewissen Zeit konnte man den Zauber wieder anwenden. Das konnte Verschiedenes sein. Boost für die eigenen Einheiten, Einheiten beschwören, das ging dann so weit bis zur Beschwörung eines Balrogs. Also echt cooles Zeug, das kenne ich so auch nicht aus einer anderen Serie. Wie fandet ihr das? War das dann zu gimmicky, zu cheaten, zu unfair oder hat euch das auch gefallen?
Das ist sicher eines der wichtigsten Gameplay-Elemente, die auch da gibt es wieder diese entscheidende Entscheidungen. Man kann in diesem Skill-Tree in drei verschiedene Richtungen gehen. Man kann aber auch immer wieder entscheiden, dass man zum Beispiel von dem zweiten Ast dieses Skill-Trees auch was will. Also man kann schlussendlich, wenn man dann so weit ist, auch wirklich alles geskillt haben.
Ja, im Endgame dann irgendwann. Ja. Aber da muss man schon sehr lange spielen. Aber klar, ja. Die Entscheidung, die du meinst, ist so, nehme ich jetzt zwei Level 1 oder nehme ich ein Level 1 und spare dann für ein Level 2 und so weiter. Da kann man sich dann wieder überlegen, wie man es machen will.
Und ich erinnere mich auch, dass wir das manchmal gespielt haben und dann hast du gesagt, ja, ich gehe so in die Richtung vom Endtree. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache da, was gab es noch, dieses Boost Field. Und das war dann immer eine wichtige Entscheidung. Und das konnte auch wirklich einen wichtigen Einfluss auf das Spiel nehmen.
Die Fähigkeiten, die können gerade in den höchsten Stufen dann ein Spiel also noch fast drehen. Mit ein paar Fähigkeiten konnte man dann am Ende schon fast alleine dann eine Base leer räumen, ohne dass man eigene bezahlte Einheiten dahin schicken musste. Also mit einem Balrog kann man eine halbe Armee und Gebäude töten. Mit der Armee der Toten, das war so eine große Fähigkeit der Guten.
Oh Gott, die waren die Killer.
Mit der alleine, die waren schlecht gegen Gebäude, aber mit denen konnte man dafür Einheiten einfach niedermähen, die waren halbwegs unsterblich. Also mit den Dingern konnte man echt mal noch ein Spiel drehen, ja.
Ich muss sagen, es hat in der Kampagne in meinen Augen besser funktioniert als in den Missionen, in den einzelnen. Also ich finde es in einem einzelnen Match schon auf eine Art gimmicky. Weil du levelst da einfach durch, kriegst die Elbenkrieger, zack, zack, Endkrieger und die Adler oder sonst irgendwas. Das ist halt irgendwie, es sind so viele Belohnungen auf einmal in einer einzelnen Mission, weil natürlich dieser Baum natürlich mitskaliert, da gehen die Upgrades schneller als in der Kampagne. In der Kampagne habe ich es wirklich so cool gefunden, weil es hat eigentlich immer mit den Skills zusammengepasst, wo du gerade storymäßig warst. Mhm. Am Anfang hast du dir schon die Elbenkrieger und die Heilkräfte leisten können, es hat thematisch dazu passt, wenn du bei Lorien bist. Die Ents hat man sie eigentlich erst nach Helm's Klamm kaufen können und die Adler schon bei Mordor. Und es hat schon irgendwie diesen Effekt gehabt, dass du so storymäßig alle deine Verbündeten dir kaufen kannst. Das Gegenteil bei, wenn du den Frodo tötest mit der bösen Kampagne, hast du irgendwie 10 Skill-Trees auf einmal freigeschalten, weil der eine Ring gefunden wurde und dann hast du natürlich den Balrog geleistet. Und es war dann dieses, okay, Sauron ist so stark, dass er jetzt die Höllenglut entfesselt. Also ich finde, eine Kampagne war es voll cool. Im Singleplayer hat es mich teilweise überfordert. Also im Multiplayer. Also da war es dann so schnell, du musst auf die Einheiten schon schauen, hast aber gleichzeitig noch die ganzen Dinge und es ärgert dich einfach, wenn der Gegner irgendwas hinschickst und du weißt, dass das Viech, das kostet ihm keine Ressourcen. Du verschwendest gerade Energie, um diesen blöden Balrog zu töten und der hat hinten noch eine Armee stehen. Das ist irgendwie so, es war schon oft frustrierend, aber es ist an sich eine ganz coole Idee, weil es ein bisschen dynamischer macht.
Was ganz klar ist, dieses Gameplay-Element stellt schon ganz große Herausforderungen an das Balancing.
Oh, absolut. Ja, klar.
Wäre auch schade, wenn dann die eigentlichen Einheiten am Schluss nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.
Mhm. Ja, ja.
Was wir vielleicht gar nicht so betont haben, ist, dieses ganze Heldenprinzip ist eigentlich total interessant, dass es funktioniert. Also, dass du ein Strategiespiel hast, wo du zwischendurch in der Kampagne hast du Missionen, die du nur mit den Helden spielst, wo du nur diese Boromir, also die Fellowship of the Ring hast. Und es fühlt sich eigentlich mehr an wie so eine bisschen billigere Version von seinem Hack and Slash.
Mit RPG gemixt.
Ja, genau. Also, dass du schaffst, in seinem großen Strategiespiel eine Mechanik einzubauen, die trotzdem diesen Heldeneffekt hat. Weil das macht Herr der Ringe auch aus. Es ist nicht nur fette Megaschlachten, sondern der Aragorn muss schon einen Unterschied machen.
Ja, absolut. Aber dann auch nicht so viel.
Genau, nicht so viel. Aber wenn es quasi hart auf hart kommt und du musst Helm's Klamm verteidigen, dann kannst du mal schnell rausreiten mit dem Legolas und mit den ganzen Leuten. Und das ist cool, dass sie das irgendwie geschafft haben, dass das nicht unbalanced ist. Das würde ich schon sagen, zeichnet das Spiel auch aus.
Man kennt das ja schon aus Warcraft 3. Die haben ja das damals angefangen oder zumindest beliebt gemacht. Aber ich wäre jetzt sogar so frech und behaupte, Schlacht um Mittelerde macht das besser, weil die Helden sind da nicht so mega zentral und mega wichtig wie in Warcraft 3. Und es wird auch weniger Micromanagement verlangt.
Du musst nicht 10.000 Slots füllen mit dem Mana-Trank und dem Ganzen.
Mit Items etc. Also ein Warcraft 3 spielen ist ja quasi ein League of Legends spielen mit noch anderen Einheiten. Also so viel Micro war da bei den Helden drin. Und das hat man aus meiner Sicht zum Glück bei Schlacht um Mittelerde nicht machen müssen.
Mhm. Etwas, was bei Schlacht um Mittelerde wirklich genial war, war die Community. Also da gab es auch diese Mods, wo man zum Beispiel nur als Held gespielt hat oder so sogar in einem Koop gemeinsam durch irgendeinen Wald stürmen musste, jeweils mit einem einzelnen Helden. Und eben das hat auch funktioniert, wie eben auch in der Kampagne.
Ja, abgesehen davon, dass dann das Spiel umgepatcht war nachher und man es quasi neu installieren musste, weil es dann gemoddet war nach dem einen Match.
Das verstehe ich nicht.
Ja, es war so, wenn du ein Multiplayer-Match lädst, das die Spieleinstellungen verändert, die Mechanik verändert, dann wurde das auf dein Spiel so angewandt. Und wenn du dann danach ein normales Multiplayer-Match starten wolltest, war dann halt alles irgendwie umgemoddet und du bist dann rausgeflogen, weil sie gemerkt haben, du hast da irgendwas Komisches in deiner Version. Mhm. Dann musstest du das Spiel nochmal deinstallieren und nochmal clean installen, damit du wieder eine normale Version hattest.
Aber das war auch gar nicht mal so schlimm, weil es gab so gewisse Mods, die waren so beliebt, die musstest du gar nicht deinstallieren. Ich erinnere mich noch, da gab es diesen einen Mod, wo man eigentlich keine Gebäude mehr bauen musste, sondern nur noch spammen konnte. Es gab so ein Riesenfeld in der Mitte und jeder spammte bis zu 8. Und dann gab es da einfach irgendwie 20 Olifanten und noch so viele Urukai. Das war einfach so übel und der Rechner konnte das am Schluss nicht mehr darstellen und schaltete ab. Also das war wirklich so ein Ding, das wollte ich immer wieder spielen und war auch wirklich beliebt. Irgendwie manchmal von den Community-Matches waren dann 10 von 30 Spielen dieser Mod.
Wolfi, du hast es erwähnt, Kampagne, ja, es gab verschiedene Modi, natürlich Online-Multiplayer oder Offline gegen Computer oder LAN, so klar. Aber eine Kampagne, da spielt man die Ereignisse der Filme durch, vor allen Dingen, wenn man eine gute Kampagne spielt. Es gibt auch die böse, da spielt man eigentlich eine alternative Version der Filme, wo dann halt eine böse Fraktion gewinnt oder das Böse gewinnt, so als Gesamtheit. Und das bringt mich natürlich zum nächsten Thema, das ich hier gerne schnell ansprechen möchte, besonders hier beim ersten Teil noch. Es geht ums Einfangen der Vorlage. Ich sage ja, Battle for Middle-earth 1 hat die Filme sehr gut eingefangen. Es passt thematisch, es passt optisch, nicht nur optisch, sondern auch Sound. Die Musik haben sie übernommen, die Stimmen stimmen oft noch überein mit jenen aus den Filmen. Also ich habe das Gefühl, da haben sie echt gute Arbeit geleistet, das haben sie sehr gut übernommen. Würde mir da wer widersprechen?
Nein, es ist so geil. Es war einfach nur geil. Diesen ganzen Herr der Ringe-Fix, den du bekommen hast, quasi eben die Trilogie ist vorbei, du hast Herr der Ringe gesehen und jetzt hast du die Möglichkeit gehabt, das alles nochmal durchzuspielen. Und es waren dann so also Details wie, wann irgendwas passiert ist in Helms Klamm, die Mauer explodiert, dann ist unten, wo die Map eingezeichnet war, ist ein kleiner Filmclip gespielt worden von dem Moment im Film. Ja. Und es hat einfach so Stimmung gemacht, und dann hörst du so, die Rohan-Soldaten kommen und du siehst so einen kleinen Filmclip, also generische Rohan-Soldaten reiten, aber es hat einfach so viel hergemacht, weil du dich einfach wirklich im Film gefühlt hast. Und ich habe dieses Spiel dreimal durchgespielt, die Kampagne, also einmal 2004, dann irgendwann mal, ich glaube 2011 oder so und jetzt vor einem halben Jahr oder so, nachdem wir den Game Talk aufgenommen haben. Und es ist so arg süchtig, also das war dieser Game Talk über Spielfilmlizenzen oder sowas. Es ist so arg
süchtig. Oder sowas, machend. Hallo, der war voll legendär, wie
Nein,
jede
wir haben
Episode.
Urviele davon gemacht, ich weiß nicht mehr welcher davon, aber einer, wo wir über Lizenzspiele geredet haben.
Das war der beste.
Episch. Auf jeden Fall, ich habe nach der Aufnahme habe ich meine DVD, also ich weiß nicht, es war schon eine DVD von Schlacht um Mittelerde, diese war auf einen Rollen gebrannt, habe mir es nochmal installiert und du spielst das in einem durch, weil es von der Kampagnenstruktur so motivierend ist. Du spielst mal eine Mission mit den Helden, dann spielst du wieder Eomer, dann wieder Helden und dann denkst du, hey, ich bin ja schon quasi in Lorien, na gut, dann spiele ich noch bis Amon Hain das Ende von Die Gefährten. Na gut, aber jetzt spielen wir noch ein bisschen Rohan. Und dann denkst du, na gut, jetzt spiele ich noch Pippin und so mit Baumbart. Na gut, ein bisschen Rohan spiele ich auch noch. Na gut, bis Helms Klamm spiele ich noch. Und ich habe da in einem durch bis Helms Klamm gespielt. Also es ist von der Motivation, ist diese Kampagne so gut. Mir würde nur Warcraft 3 einfallen von der Spielmotivation, dass es dich hält bei der Kampagne. Aber ja, das ist ein unfairer Vergleich, weil Warcraft 3 ist für mich das ultimative Spiel in allem. Also sowohl Kampagne als auch Multiplayer.
Da bist du wahrscheinlich nicht allein. Soll ja bald ein Remake mal kommen, aber noch nicht angekündigt.
Das war ja schon eine besondere Zeit, die du da ansprichst. Also die Zeit, als die Filme released wurden, parallel immer diese Videospiele dazu kamen, die auch wirklich Spaß gemacht haben.
Ja, die nicht scheiße waren, das ist wichtig.
Ja, sie waren nicht scheiße. Und ich erinnere mich, da war Joey manchmal auch dabei, wir haben immer bei einem Kollegen von uns, Philipp, diese Film-Lizenzspiele, also die, wie hieß es nochmal, Zwei Türme und so weiter gespielt, also diese Hack-and-Slay-Titel. Das war eine Zeit, da war einfach alles auf Herr der Ringe getrimmt. Parallel habe ich noch die Bücher gelesen, war ein Riesenhype. Ist schon ein bisschen schade, wenn man heute über Herr der Ringe redet, dann denkt man manchmal wieder dann, sowas gibt's nie wieder. Weil, was ist mit den Hobbits passiert? Nee, es gibt halt nie wieder sowas wie Herr der Ringe.
Es war ja nicht nur Spiele, ich meine, das ist jetzt vielleicht zu weit abgeschweift, aber da hat es ja auch diese Tabletop-Spiele und sowas gegeben.
Ja, Sammelkartenspiele.
Ja, und halt auch von Games Workshop, das war wirklich fantastisch designtes Tabletop-Spiel. Das Traurige war, wir haben irgendwie schon gewusst während der Schulzeit, das hat ein Ablaufdatum. 2003 kommt der letzte Film und dann ist es vorbei. Es war trotzdem so cool und dann, wie der Hobbit rausgekommen ist, hat man ja versucht, es irgendwie nochmal einzufangen mit dem Brettspiel. Und so, es hat irgendwie nicht funktioniert. Also es war wirklich dieser Perfect Storm an absoluter Übersättigung.
Da kann man gut verstehen, warum wir dann bei diesem Hobbit so enttäuscht waren. Weil das ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist nicht nur die Filme, das ist das Ganze rundherum und eben auch diese Spiele wie Schlacht um Mittelerde.
Ich habe ja immer heimlich gehofft, dass mit dem Hobbit dann nochmal ein RTS kommt im gleichen Universum, also ein Schlacht um Mittelerde 3 ist dann nicht passiert. Aber bevor wir beim Dreier sind, kommt noch der Zweier. Entsprechend schlage ich jetzt vor, gehen wir ein bisschen mehr als ein Jahr in die Zukunft. Wir sind jetzt im März 2006, da kam nämlich die Fortsetzung Schlacht um Mittelerde 2, sogar noch für die Xbox, da hatte ich es auch, war aber irgendwie mega scheiße, egal. Das ist natürlich nach wie vor immer noch ein RTS, um hier auch wieder kurz mit dem Gameplay einzusteigen, aber es ist, ich nenne es jetzt mal standardisierter. Viele Dinge sind natürlich gleich geblieben, wurden aber erweitert. Zum Beispiel die Fraktionen, die haben sich stark erweitert. Wir haben jetzt hier nicht nur Mordor, Isengard, Rohan, Gondor. Nein, Rohan, Gondor wurden zusammengefasst zu einer Fraktion, die Menschen des Westens. Aber dafür haben wir jetzt zusätzlich noch die Goblins, die Elben und die Zwerge. Aber Gameplay, ich habe es angesprochen, da hat sich etwas stark verändert. Da hat man sich nämlich dem, ich nenne es jetzt mal Mainstream, angepasst. Das beschränkte, vorgegebene Bauen, das wir vorhin kurz angesprochen haben, das hat man hier abgeschafft. Man baut hier also ganz klassisch, wie man es aus allen anderen RTS-Spielen, böse gesagt, kennt, frei. Das heißt, ich habe eine Baueinheit, ich wähle die an, wähle irgendein Gebäude aus. Vorausgesetzt, ich habe genug Ressourcen, gibt es immer noch eine davon, das haben sie beibehalten. Und dann setze ich das irgendwo, man ist nicht ganz unlimitiert, aber ziemlich unlimitiert, auf die Map. So, damit sind wir schon viel mehr in dem Bereich, den man schon kennt. Ich glaube, die haben das eingeführt, weil scheinbar das feste Bauen doch nicht so beliebt war, sonst hätten sie das nicht komplett geändert. Was haltet ihr von der Änderung? Ich persönlich finde es ja schade, weil es den Zweier weniger einzigartig macht.
Ich bin gar kein Fan vom Zweier. Also Es hat für mich eben, was du angesprochen hast, dieses Standardisierte, das war für mich einfach wirklich so ein Punch. Es war einfach so ein, es war für mich auch so ein bisschen so ein Signal. Ich habe es eigentlich erst viel später gespielt, aber es war für mich, ist es dieses Jahr, das tut noch so, als wäre es Herr der Ringe, ist es aber nicht mehr. Und das hat einfach komplett den Drive rausgenommen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber kaum hat man im zweiten Teil, haben die Bösen da auch noch immer keine Wände bauen können, oder?
Isengard kann Wände bauen.
Okay, ja, okay, dann, weil das war auch irgendwie so etwas, was eigentlich sehr interessant war, dass du ein Spiel wirklich designst mit zwei komplett unterschiedlichen Fraktionen. Die eine ist, hat überhaupt keine Burg, weil sie eben diese, du willst dieses Herr der Ringe-Feeling einfangen, dass die Orks immer zur Festung kommen und nicht umgekehrt. Es macht Sinn, dass Isengard halt auch Wände bauen kann, aber es war irgendwie schon ein bisschen weniger speziell dadurch. Das hat mich auch ein bisschen geärgert.
Butch, wie findest du die Änderung? Ja, okay, warum nicht? Oder hast du das Bausystem aus dem ersten Teil vermisst?
Ich habe es ja schon im ersten Abschnitt erwähnt. Ich finde das eben schade, dass sie diese Reihenform weglassen. Es gibt so viele Spiele in dieser ganzen Skala von komplex zu einfach. Und jetzt hat sich halt mit Schlacht und Mittelerde 2, haben sie sich entschieden, so ein bisschen einen Schritt Richtung Mitte zu machen, aber ebenso nicht ein entschiedener Schritt in irgendeine Richtung. Es war nicht schlimm, finde ich, aber ich finde es doch irgendwie, es macht das Gameplay, wie du sagst, weniger einzigartig.
Plus, wenn wir jetzt auch hier nochmal zur Adaption kommen wollen, ich habe ja schon gesagt, Fraktionen, wir haben jetzt zum Beispiel Völker wie Goblins oder auch Zwerge und man erinnert sich, das war noch vor der Zeit der Hobbit-Filme, die Fraktionen waren also noch nicht so etabliert, in den Filmen praktisch gar nicht. Entsprechend, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber bin mir da ziemlich sicher, mussten sich die Entwickler auch wieder EA teilweise ein bisschen was aus den Finger saugen, beziehungsweise noch ein bisschen ins Buch schauen und sich da irgendwas rausholen, um die ganzen Neuerungen irgendwo im Lord of the Rings Universum verorten zu können. Wolfi, ich glaube, das ist was, das dir besonders aufgestoßen ist.
Ah, das regt mich so sehr auf. Also das ist für mich einfach das, was mit dem Spiel falsch ist. Also wenn man das überlegt mit so einem Dreieck, in einer Ecke wäre quasi die Source Material, in der anderen Ecke ist, was ein RTS ist und das dritte ist einfach so komplett willkürliche Craziness. Dann kann man sich quasi für mich entfernen vom Source Material, aber dann soll es eher in die Crazy-Richtung gehen, das wäre dann sowas wie Shadow of Mordor, was irgendwie, ich habe da nur so Let's Plays geschaut, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber das ist einfach so crazy und irgendwas, dass ich sage, okay, es ist halt nicht Herr der Ringe, aber
es
geil.
Es ist Assassin's Creed in
ja,
Lord
aber,
of the Rings
einfach, es ist einfach komplett irgendwas. Finde ich voll geil, auch wenn es überhaupt nichts mit Herr der Ringe zu tun hat. Also schon.
Ja,
fünf Ecken.
Aber schon.
Es,
ja, okay,
aber es
aber
ist
das
quasi,
jetzt
es, ist, es hat irgendwie einen eigenen Flair. Und in Schlacht um Mittelerde 2 entfernt sich von der Filmlizenz und geht in den totgetretenen Standardpfad von wie mache ich ein. Wie, welche Einheiten, wenn ich ein neues Volk mache, muss ich machen, damit ich das Balancing nicht zerstöre und damit es noch irgendwie ausschaut. Das heißt, okay, wir machen jetzt die Goblins, ich habe jetzt vorher den Wikipedia angeschaut und mir ist wieder aufgestoßen. Ja, okay, wir haben die Bogenschützen, passt, aber wir brauchen noch irgendwelche schnellen Dinge, die mit der Kavallerie mitmachen. Ja gut, da gibt's Spinnen, machen wir einfach Spinnen und dann machen wir noch die Tank-Version, da setzt man einen Goblin drauf und das ist der Goblin Spider Rider. Und dann gibt's den Cave Troll, den kennen wir aus dem Film, scheiße, aber wir brauchen eine stärkere Unit, dann nennen wir mal Mountain Giant und der schaut fast genauso aus wie der Höhlentroll, nur schmal und weil wir Warcraft geschaut haben, machen wir einen Fire Drake, weil das kommt auch gut in Fantasy, wenn man so Standard, also das schaut aus wie in Warcraft, diese, was die Orks haben, diese kleinen Feuerviecher. Es ist wirklich das Toolbox von einem Game Designer. Ich würde das Game Design nicht schlecht reden. Ich finde, in so Dingen wie Warcraft, da funktioniert die eigene Sprache. Aber wenn du versuchst, die Herr der Ringe Filmsprache zu erweitern, dann kannst du das nicht mit der Standard Game Toolbox machen.
Ja, sie waren da offensichtlich irgendwie in einer Notlage und scheinbar konnten sie aus den Büchern nicht genug rausziehen, um da sinnvoll zu ergänzen.
Gegenbeispiel, das gleiche Problem hat ja auch der Hobbit gehabt. Aber das ist halt eine andere Herangehensweise. Also wenn man sich anschaut, das Design von Alan Lee und John Howe, die ja auch sehr viel in Herr der Ringe gemacht haben, das ist einfach ein anderes Mindset, weil die designen ja nicht für ein Spiel, was gebalanced werden muss, die designen für einen Film und die überlegen sich einfach Dinge. Und die Zwergeneinheiten, wenn man sich die anschaut, die sind so designed wie in Warcraft. Die haben diesen cutesy, du hast irgend so einen Demolisher, das ist so ein kleines Ding, was kleiner ist als ein normaler Rambock, damit es cutesy ist, weil Zwerge sind ja zusammengestaucht. Und es ist halt wirklich, und statt Bogenschützen wirfst du halt mit den Axtdingen, weil es ist ja Zwerge, du musst was mit Axt machen.
Wobei, die haben auch Bogenschützen.
Haben sie Bogenschützen?
Ja, Man of Dale.
Aber okay, das sind aber Menschen.
Aber die sind in der Zwergenfraktion,
das stimmt, ja, weil sie vom Lonely Mountain kommen. Aber wenn man es vergleicht mit dem, was zum Beispiel der Hobbit gemacht hat, die haben auch quasi das gleiche nicht vorhandene Source Material gemacht, aber da haben sie einfach auf die Idee zu kommen, dass man wieder verwendet, auf denen die Zwerge reiten, weil die im Berg unterwegs sind, ist total cool und abstrus. Und diese Coolness und dieser Mut, etwas Neues zu machen im Design, fehlt Schlacht um Mittelerde 2. Also wenn sie vor einer kreativen Herausforderung stehen im zweiten Teil, haben sie eben nicht die Kompetenz zu sagen, wir machen da was Neues, Interessantes, sondern wir machen das, was jedes andere Real-Time-Strategy-Game macht. So, das wollte ich loswerden. Jetzt bin ich ruhig.
Also ich muss schon noch erzählen, als ich Schlacht um Mittelerde 2 nach Hause holte, und das war 2006, da erinnere ich mich. Und das war wirklich eine der dunkelsten Stunden meiner Nerd-Vergangenheit. Ich konnte es nach einer Weile starten, aber ich konnte letztendlich nicht online spielen. Und ich habe Stunden, Tage investiert. Ich habe diverseste Router-Settings durchprobiert. Alles hat nicht geholfen.
Da haben wir sogar noch bei der Hotline angerufen. Da gab es noch eine Hotline.
Könnte es sein, dass ich das probiert habe, ja.
Ja, ich weiß das noch. Weil bei mir hat es geklappt, bei dir irgendwie nicht. Und ich glaube, wir wissen bis heute nicht so ganz, woran es gelegen hat.
Kids heutzutage wissen nicht, wie schwierig es war, ein Spiel zu bekommen.
Es war wirklich schwierig. Und es könnte auch am Rechner gelegen haben. Ich habe das Spiel letztendlich dann halt nur im Singleplayer gespielt und dann wirklich erst Jahre nachdem, dass ich das Spiel gekauft habe, das erste Mal online gespielt. Und ja, dann war die ganze Geschichte sowieso wieder vorbei und das Spiel wurde dann nicht mehr wirklich online gespielt. Das war dann so meine erste Erfahrung, wo ich sagen musste, EA sucks.
Ja, da haben sie sich unbeliebt gemacht.
Die konnten mir nicht helfen. Das Ganze war auch so irgendwie eingerichtet, dass einfach eine große Anzahl der Spieler wirklich Schwierigkeiten mit dem Online-Modus hatten.
Ja, absolut. Ja, wir haben vorhin die Probleme angesprochen, die aufgetaucht sind mit dem Zweier, dass man halt Einheiten sich aus den Fingern saugen musste, die man nicht in den Filmen hatte. Das Problem wurde natürlich gewissermaßen verstärkt im November 2006. Da kam nämlich die erste und einzige Erweiterung für Schlacht um Mittelerde 2, The Rise of the Witch King, der Aufstieg des Hexenkönigs, müsste das heißen auf Deutsch. Das war halt so eine klassische Erweiterung. Hier mehr Maps, hier für jede Fraktion mal noch eine Einheit mehr. Hier haben wir Helden, Einheiten, Truppen, die sowas sind zwischen Held und normaler Truppe. Mehr Helden natürlich, plus, wie sich das so gehört, ganz klassisch eine neue Fraktion. Und hier hat man Angmar genommen, die ist nicht komplett erfunden, die gibt's. Aber da haben sie sich dann auch wieder einiges aus den Fingern saugen müssen. Und was mich dann jeweils so ein bisschen stört, ist ein bisschen komisch. Angmar hat einen eigenen Hexenkönig. Mordor hat schon einen Hexenkönig. Das heißt, es gibt jetzt heute im Spiel zwei verschiedene Ausführungen des Hexenkönigs. Aber egal. Ja.
Aber das liegt ja daran, dass es vor Herr der Ringe spielt, oder? Also The Rise of Angmar ist ja quasi zu einer Zeit, wo Sauron noch nicht in Mordor war und der Hexenkönig deswegen, glaube ich, so haben sie es verkauft, hat eine andere Form, weil das noch war, bevor er dieses Coolness-Upgrade bekommen hat für Herr der Ringe.
Ich meine, er wurde mit der Mission beauftragt, nach Angmar zu gehen und da Kräfte zu rekrutieren. Und das bildet dann die Fraktion.
Aber ich glaube, das ist irgendwie diese Rechtfertigung fürs andere Design.
Er hat da auch ein Pferd und kann nicht fliegen und so. Ja, okay. Ich sag's mal so. inhaltlich oder lizenzbezogen kann man sagen, die Erweiterung ist ein bisschen flau. Aber jetzt mal spielerisch, wenn man jetzt den Lord of the Rings Teil mal ausblenden will, ist die Erweiterung schon ganz cool. Das will ich einfach hier mal noch gesagt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, viel müssen wir zur Erweiterung da nicht mehr sagen, weil im Kern ist es ja dann schon sehr gleich wie der Zweier.
Ja, das fällt bei mir auf die Zeit, wo ich noch mit dem Online-Modus vom ersten, zweiten Teil besorgt war.
Also das Einzige, was man natürlich noch hatte, Angmar hat eine eigene Kampagne bekommen, wo man eben genau das spielt. Wir sind der Hexenkönig und gehen da Truppensorten rekrutieren und haben so eine Kampagne. Ja, ganz okay, kann man so machen. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich die Erweiterung habe. Ich spiele ja heute noch.
Weil du sagst, Kampagne, ich finde halt irgendwie die große Schwäche vom Zweier war halt auch irgendwie die Kampagne. Es waren irgendwie so uninspirierte, geh dahin, mach die Mission, aber du hast während der Missionen nie wirklich einen Drive gehabt, das zu machen, oder?
Wir sind nicht mehr so stur am Film.
Ja, aber quasi dadurch, dass du beim Film, also im ersten Battle for Middle-Earth, hast du quasi vorgegebene coole Events, um die du die, also wo auch wenn dir die erzählerischen Fähigkeiten nicht so gut sind wie die von Tolkien, dann kannst du dich quasi mit diesem Gerüst von Peter Jackson und Tolkien quasi noch immer ein bisschen über den Boden halten. Und ich finde, da ist halt der zweite Teil voll auf die Schnauze gefallen, weil sie irgendwie keine dramaturgische Vorgabe mehr gehabt haben und deswegen war sie wirklich so ein, wir gehen dahin, erobern das, wir gehen dahin, erobern das. Und die letzte Mission, die ist die letzte Mission, weil da steht Lonely Mountain und das ist urwichtig. Aber so dramaturgisch ist es irgendwie ununinspiriert gewesen, so warum mache ich das eigentlich? Ja. Und da könnte man halt wirklich im Vergleichen, also wäre ein eigener Podcast, aber da muss man halt schauen, wie Warcraft das halt wirklich gemacht hat, oder wirklich schaut, dass in jeder Mission es extrem motivierend für den Spieler ist, weiterzumachen.
Ja, ich frage mich jetzt, wenn der zweite die Geschichte der Filme erzählen würde und der erste quasi die erfundene Geschichte wäre, würde man dann die Kritik umgekehrt äußern und ist halt einfach verblendet und sagt, die erste Kampagne war toll, weil sie die Filme ist?
Naja, du musst schon sagen, die erste Kampagne war um die Filme strukturiert und das... Diese Frage ist halt ein bisschen schwierig, also weil den ersten Teil macht es aus, dass du mit den Reitern von Rohan, also du gehst ja mit deinen Einheiten weiter und nicht nur der Held levelt hoch, sondern auch deine Figuren. Mhm. Und du gehst dann wirklich eine Bindung mit deinen Figuren. Du siehst so am Ende von der Mission, diese Reiter waren seit Mission 2 dabei und sind schon auf Level 9, haben blitzende Schwerter und goldene Schilde. Oh, ja, cool. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie so ein, das gibt dir irgendwas, du hast eben dieses Gefühl vom Herr-der-Ringe-Film, du gehst da von Ort zu Ort mit Eomer und rekrutierst dann deine Rohirrim und wenn sie dann in Helm's Klamm zu Hilfe kommen, dann ist es emotional viel belohnender, weil du weißt, das sind meine Helden, die ja jetzt den Tag retten. Und im zweiten waren es war alles sehr gesichtslos. Ja, es war eine Kampagne und es ist weitergegangen, aber du hast irgendwie, ich glaube, es war auch nicht so viel auf Erobern in der Kampagne, oder? In der zweiten. Es war eher so ein paar Missionen.
Man kann natürlich den zweiten da in Schutz nehmen, indem man halt sagt, ja, es gibt da den War of the Ring Modus, wo du halt wirklich auch mit deinen Einheiten weiterziehst und Mittelerde eroberst, also quasi nochmal was neben der Kampagne, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Da funktioniert das dann natürlich auch wieder. Wenn dir irgendwie die Personality fehlt, dann kannst du im zweiten und in der Erweiterung des zweiten ja auch noch einen eigenen Helden erstellen. Haben wir auch noch nicht erwähnt. Da kannst du dich auch noch ein bisschen, das ist natürlich dann voll weg von der Lore, logischerweise, weil dann machst du dann irgendeinen und nennst ihn irgendwie Adolf Hitler oder sowas. Dann bist du da natürlich mega weg.
Es gibt auch andere noch. Aber na, was
ich glaube, Adolf Hitler geht gar nicht. Ich glaube, sie haben eine Namensliste reingemacht mit Namen, die blockiert sind. Ja, okay, aber es gibt, glaube ich, Mods, wie man das
Schleckelgruber oder so.
Ja, gut. Das ist eine andere Sache. Aber wir haben ja quasi jetzt schon die Wichtigkeit des Films angesprochen. Und das bringt uns noch zu einer Frage, die wir hier am Ende natürlich beantworten müssen. Warum sind die Spiele denn so unglaublich toll? Und dass sie unglaublich toll sind, das sage ich jetzt einfach, das ist so vorausgesetzt. Daraus fließt dann aber die Frage raus, ja, wie wichtig ist denn die Filmlizenz fürs Spiel?
Unendlich wichtig. Aber ich bin auch ein Mensch, der kaum Computerspiele spielt und das sind halt dann die Spiele, die ich spiele. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht mitbekommen, wäre nicht Herr der Ringe draufgestanden. Ich bin überrascht, dass ich Warcraft von selber gespielt habe. Das ist irgendwie so eins der wenigen anderen und Age of Empires. Aber sonst habe ich wenig Erfahrung mit Strategiespielen. Aber ich würde schon sagen, ja.
Wie war das bei dir, Butch? Lizenz wichtig oder ja, ein gutes RTS wird auch so gespielt?
Also ich muss sagen, ich war da really easy to impress. Schon nur, weil das Spiel die echte Filmlizenzmusik hat, war ich immer so richtig gehypt, jedes Mal, wenn ich gespielt habe. Und ich habe die Musik auch nie ausgestellt. Bei einigen Spielen, die ich lange spiele, deaktiviere ich die Musik nach einer Weile. Aber natürlich bei Herr der Ringe, da geht's nicht ohne Soundtrack.
Ich sehe das differenziert. Beim ersten ist fürs Spiel die Lizenz weniger wichtig von dem Standpunkt her gesehen, dass es selber ein eigenständiges, gutes RTS ist. Das zweite ist dann schon eher generisch. Entsprechend sehe ich da die Lizenz als wichtiger, weil die dem Spiel dann halt das eigene gibt. Aber ganz allgemein gesagt, ist die Lizenz so oder so wichtig, weil ich bin mir ziemlich sicher, ohne Lizenz wäre das Spiel nicht nur unbeachtet geblieben, es wäre auch einfach schon mal gar nicht entwickelt worden.
Aber ich finde dieses Lizenzargument quasi, ich würde nicht sagen, dass es beim zweiten Spiel wichtiger ist, ich würde sagen, dass beim zweiten Spiel das eines der wenigen Argumente dafür ist. So, ja gut, dann spiele ich halt Herr der Ringe. Es erinnert mich an diesen, es soll mir so einen Star Wars Klon geben, so einen Age of Empires Star Wars Klon, der Star Wars Battle Force, wo du halt quasi alle Häuser, es war genau Age of Empires, nur Star Wars drauf gestanden.
Das ist ja cool.
Und das war so dieses, ja, okay, ist es halt da, aber ich brauche es jetzt nicht, weil ich schon will, ich mag diesen Franchise sehr und wenn jemand ein Spiel macht, dann will ich schon merken, dass er mehr aus dem Spiel rausmacht als ein normales Real-Time-Strategy und deswegen hat mir eben der zweite weitaus mehr wehgetan, weil ich eben gesehen habe, okay, da probiert man es nicht so sehr wie beim ersten.
Okay.
Ich möchte mal noch ein Argument ins Feld führen, pun intended. Game of Thrones, auch eine riesige Franchise, auch riesengehypt, ist auch eine Art von Fantasy. Und ich würde argumentieren, ein Strategiespiel im Game of Thrones Universe würde nur halb oder wirklich nicht ganz so gut funktionieren wie bei Herr der Ringe, weil meiner Meinung nach dieses Herr der Ringe Universe einfach so gut als over-the-top Schlachtensimulation funktioniert. Und bei Game of Thrones würde dann irgendwie der ganze Inhalt von Game of Thrones zunichte gehen, wenn man einfach die Schlachten darstellt.
Würde ich sogar widersprechen, weil es gibt ein Game of Thrones Board Game, wo es nur um die Schlachten geht, von Fantasy Flight und ich liebe dieses Spiel so sehr und ich würde sofort am Computer spielen.
Ich hätte jetzt das Argument schon nachvollziehen können, Game of Thrones lebt noch viel mehr von den zwischenmenschlichen Beziehungen, von den Intrigen, das ist bei Herr der Ringe etwas weniger der Fall. Ich glaube, bei Lord of the Rings sind die Fraktionen auch diverser. Nur schon optisch. Wir haben ja bei Game of Thrones sehr viel Menschen und das finde ich ja immer ein bisschen langweilig. Menschen, das ist immer das Langweiligste in jedem Spiel. Darum, ich habe seinerzeit gehofft, dass sowas kommt, weil ich wusste, bei Herr der Ringe wird es schwierig. Vielleicht kann ja Game of Thrones RTS meine Ersatzdroge werden. Ist leider bis heute noch nicht passiert. Wenn das also irgendwer, der Entscheidungen treffen darf, hören sollte, bitte machen wir so ein Spiel.
Ich will mein Argument selber relativieren. Ich glaube, wenn ein Game of Thrones Spiel wirklich gut werden möchte, muss es einfach vom Genre her in eine andere Richtung gehen. Also dieses schnelle RTS, wie es Schlachten mit Leer der 1 noch war, funktioniert bei Game of Thrones nicht wirklich. Weil Game of Thrones ist ja wirklich eine Serie, die immer wieder zeigt, wie kompliziert diese Geopolitics von Westeros sind.
Du müsstest viel mehr so globale Faktoren einführen, also quasi nach dem Match dieses War of the Ring, wo du dann deine ganzen Ressourcen verwaltest und deine ganzen Garnisonen hast, das wird viel mehr ins Gewicht fallen müssen. Dass du sagst, ah, die sind unzufrieden und betrügen mich oder sowas.
Ich könnte es mir auch als so ein Civ vorstellen, also so ein rundenbasiertes Konzept, wo dann auch wirklich Platz ist für diese Intrigen und Verratselemente, die dann randomly auftreten.
Aha. Ja, vielleicht.
durchaus denkbar. Gut. Aber ja, ich denke, das zeigt aber auch, dass wahrscheinlich Schlacht um Mittelerde wirklich den Ton getroffen hat mit, wie man das Gameplay oder dieses Herr-der-Ringe-Feeling in ein Gameplay umwandelt.
Ja gut, dann würde ich vorschlagen, begeben wir uns mal so langsam Richtung Ende. Ich hoffe, wir konnten trotz viel Kritik hier rüberbringen, dass das super Spiele sind. Beim Zweier könnten wir uns jetzt lange streiten, aber einigen wir uns zumindest mal auf den Einer. Und jetzt, wie immer bei solchen Rückblick-Game-Talk-Episoden, will ich natürlich für dich da draußen die Frage beantworten. Ja, wie kann ich das bitteschön heute noch spielen? Hier bei der Schlacht um Mittelerde-Serie ist das ein bisschen schwieriger. Da kann man nicht einfach auf Steam gehen und sich das noch günstig runterladen. Die gibt's da nicht. Das hat mit diversen Lizenzproblemen zu tun. Entsprechend kann man sich das heute nirgendwo mehr kaufen. Guckt man bei Amazon oder so, dann zahlt man einfach mehr als für ein Neuspiel, für irgendeine gebrauchte Disc. Es gibt Möglichkeiten, wie soll ich das formulieren? Es gibt noch eine aktive Community, die findet man bei gamereplays.org und wie immer, ich werde diese Seiten verlinken in den Shownotes gametalk.fm/schlachtummittelerde oder schon direkt in der Beschreibung der App. Da kann man möglicherweise herausfinden, wie man an die Spiele rankommt. So viel dazu, aber darum geht's mir gar nicht, weil die Community da, die ist noch viel besser. Die hält nämlich das Spiel am Leben oder noch weiter. Die hat es sogar wiederbelebt. Das liebe EA, wie die es halt so machen, haben natürlich die Online-Server begraben. Bei The Third Age oder T3A, werde ich auch verlinken, wurden jetzt nämlich neue Server kreiert. Man kann es also, so wie man sich das von früher gewohnt war, wieder online spielen über einen Server. Die andere Variante bisher war via Game Ranger einen virtuellen VPN-Tunnel zu machen, also quasi das, was man so von Netflix und so kennt, und dann so ein LAN zu faken und dann so online gegeneinander zu spielen. Aber muss man nicht mehr unbedingt. Es gibt jetzt wieder Online-Server. Das mit der Community geht noch weiter. Die machen nicht nur Online-Server, die haben auch die Patcherei vorangetrieben. EA hat nämlich auch da einen unglaublich schlechten Job abgeliefert. Die letzten offiziellen Versionen sind sehr verbuggt immer noch und imbalanced und so weiter. Die Community hat da pseudo-offizielle neue Patches gemacht, sogar sehr aktuell. Beim Schlacht um Mittelerde 2 ist jetzt vor nicht langer Zeit der 1.09 erschienen. Bei der Erweiterung des Zweiers ist der 2.02 Version 6 draußen, bald Version 7. Also da ist noch ziemlich viel am Leben und auch sehr aktuell. Ich kann euch also ans Herz legen, guckt in die Shownotes, guckt da rein und spielt das vielleicht wieder. Ich habe jetzt den ersten nicht erwähnt, leider, weil ja, da gibt es auch eigene Patches, aber der ist leider relativ tot. Klar, gibt Patches, geht auch online, die Server funktionieren auch für den ersten Teil, aber da ist halt leider einfach niemand. Da müsst ihr schon eure Freunde am Start haben, um das dann mit denen online zu spielen. Wir haben es auch gemacht, Butch und Fonso, vor einiger Zeit, funktioniert gut, aber man muss halt seine Leute haben. Das Ganze geht noch weiter, dann habe ich meinen Monolog hier dann auch beendet. Wer jetzt sagt, ja, Herr der Ringe, cool und das Spiel war eigentlich auch ganz gut, aber jetzt 2017 sieht halt schon nicht mehr ganz so hübsch aus. Es gibt eine HD-Version, ein pseudo-offizieller Mod für den zweiten Teil, der das Ganze aufhübscht und auch näher an die Filme ranbringt und auch neue Assets nimmt, beispielsweise aus den Hobbit-Filmen. Das Ganze kommt dann auch jetzt in erweiterter Version bald noch für die Erweiterung des zweiten Teils. Also, jetzt habe ich viel geredet, der langen Rede kurzer Sinn, guck in die Shownotes und die ganze Sache lebt noch und bitte spiel's, weil es ist ein geiles Spiel. So.
Gibt es eigentlich auch eine Variante, dass das Gameplay vom zweiten Teil an den ersten angenähert wird?
Das gibt's, ja. Es gibt unterschiedliche Mods, die das Gameplay noch vorantreiben. Der Edain-Mod wäre ein großer, der das Spiel einerseits erweitert, aber wieder an den ersten Teil angleicht. Das heißt, wieder ein festes Bausystem. Es gibt auch die Age of the Ring, ein weiterer Mod, der auch Aufhübschung macht und das Spiel auch noch als solches erweitert, werde ich auch verlinken. da dann beispielsweise noch mit neuen Rassen, neuen Helden natürlich auch wieder. Also das kann man alles auch haben, funktioniert sogar auch noch online, da natürlich dann jeweils mit der Voraussetzung, das Gegenüber muss den gleichen Mod installiert haben.
Und das ist schon toll. Wirklich faszinierend, was so Communities auf die Beine kriegen.
Ja, ich bin auch recht froh, gerade weil man halt sich ziemlich sicher sein kann, dass da halt nichts Neues mehr kommt. Wir haben es schon gesagt, Herr der Ringe ist durch, Hobbit ist durch, plus Lizenzchaos. Das heißt, ist sowieso schon mal schwierig, wer darf damit was und so. Da kommt nichts mehr. Entsprechend bin ich echt persönlich auch froh, dass mein Lieblings-RTS da am Leben gehalten wird.
Man muss schon erwähnen, das ist das Ende der Absurdität. EA hat nicht mehr die Rechte an den Filmen, die Spiele können nicht mehr legal verkauft werden, aber du begehst immer noch ein Verbrechen, wenn du das Spiel illegal runterlädst.
Genau. Es wird einfach ganz schwer sein, das Opfer herauszufinden, weil man zuerst herausfinden müsste, wessen Rechte man da verletzt hat. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Game Talk. Entsprechend hier am Ende noch 2-3 Hinweise. Wie immer, guck mal rein, gametalk.fm für weitere Infos zum Podcast und weitere Podcasts. Natürlich nochmal die Shownotes, gametalk.fm/Schlacht um Mittelerde. Guck da rein, da findest du auch weitere Links zum Erwähnten und zum Beispiel zum tollen Filmpodcast vom Wolfi. Wenn du also auf Filme, Serien und so weiter stehst, dann musst du auch da definitiv mal reinhören. Wenn du jetzt sagst, ja, der Game Talk, das ist so eine coole Sache, wie kann ich dem helfen? Dann schau mal rein, gametalk.fm/helfen. Und das Beste an der Sache, die 4 Wege, die ich dir da aufgeschrieben habe, wie du mir hier helfen kannst, die kosten dich alle keinen Cent. Also lohnt sich da mal reinzugucken. Ich wäre dir sehr dankbar. Ich bin dir auch dankbar, dass du hier zugehört hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Game Talk auch wieder dabei. Ich bedanke mich natürlich auch zum unzähligsten Male hier bei meinen 2 Gästen, beim Butch und beim Wolfi. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.
Ja, danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Ich mache hier den Deckel drauf auf den Game Talk. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Wie immer, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.